Anna Nogler hat erzählt schon, dass ich heute Morgen über den großen Bogen sprechen werde. Ich nenne das so, oder man könnte auch sagen, die große Klammer. Das ist eine Erkenntnis, die ich letztes Jahr durch sicher vorbereitet, durch vieles, was ich auch gelesen habe, mir gekommen ist. Es geht eigentlich um den roten Faden der Bibel. Ich denke, die meisten unter uns wissen, dass die Bibel anfängt, 1. Mose 1 und 2 mit Erschaffung von Himmel und Erde. Vielleicht ein bisschen weniger bewusst ist uns, dass die Bibel aufhört mit zwei Kapiteln, wo von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die Rede ist. Und dazwischen liegen 1195 Kapitel. 1159 Kapitel, die uns erklären, warum braucht es einen neuen Himmel und eine neue Erde? Und wie packt Gott das an? Was ist Gottes Plan in dieser Sache? Das Ziel ist, dass Himmel und Erde zusammenkommen. Wenn ich die Bibel recht verstehe, das war am Anfang zusammen. Oder ich muss vielleicht anders anfangen. Ich denke, wir sind uns einig, der Himmel ist doch dort, wo Gott wohnt. Oder? So würde man einfach den Himmel definieren. Der Himmel ist da, wo Gott wohnt. Und wenn ich die Bibel recht verstehe, habe ich den Eindruck, dass Gott vor dem Sündenfall in ganz anderer Art und Weise mit Adam und Eva zusammen gegenwärtig war. Ich glaube, das war der Himmel auf Erden. Und wenn wir dann in den letzten beiden Kapiteln lesen, da heißt es in Offenbarung 21, Vers 3, dass, wo Vers 1 steht von neuen Himmel, neuer Erde, und da heißt in Vers 3, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ich habe den Eindruck, beim Sündenfall ist wie Himmel und Erde auseinandergegangen. Der Himmel ist dort, wo Gott wohnt. Und er ist zwar immer gegenwärtig auf dieser Erde, Psalm 139, wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht, aber er ist nicht in der Weise gegenwärtig, wie es vor dem Sündenfall war. Und wenn ich da in Offenbarung 21, 3 richtig lese, habe ich den Eindruck, wenn einmal diese neue Erde, dieser neue Himmel da sein wird, wird Gottes Gegenwart anders sein. Ich glaube, das ist so meine Erkenntnis, der Himmel, der wird auf der neuen Erde sein, weil da, wo Gott ist, da ist der Himmel. Und wenn Gott auf der neuen Erde gegenwärtig sein wird, die Hütte Gottes bei den Menschen, denke ich, dann ist da der Himmel, auf dieser neuen Erde, die Gott schaffen wird. Wie packt Gott dieses Projekt neuer Himmel, neue Erde an? Er muss beim schwierigsten Teil des Projektes anpacken. Und der schwierigste Teil des ganzen Projektes, das sind wir Menschen. Die Wiederherstellung neuen Himmel, neue Erde muss beim Menschen anfangen. Es geht nicht darum, dass wir auf den Stand von Adam und Eva zurückkommen, so quasi auf Feld 1. Es geht um mehr. Gott muss uns erlösen, muss den Menschen erlösen, mal von der Sündenschuld, die er durch den Sündenfall auf sich geladen hat. Er muss uns erlösen von der Macht der Sünde. Die Schöpfung, denke ich, ist ein Ergebnis der Kreativität Gottes. Und von der ersten Schöpfung heißt es, Gott hat alles sehr gut gemacht. Die Materie, das ist mir erst vor einigen Jahren aufgegangen, die Materie selbst ist das erste Wunder, dass es überhaupt etwas gibt wie Atome, aus der die Welt zusammengesetzt ist. Als ich in der Schule war, hat man gelernt, Atome bestehen aus Neutronen und Protonen und darum sind die Elektronen. Und heute sind meines Wissens 64 Teile, Elementarteilchen, bekannt, aus der die Materie zusammengesetzt ist. Wir erforschen das mit dem Teilchenbeschleuniger in CERN in Genf und wenden Millionen, ja Milliarden dafür auf, um nur herauszufinden, wie ist eigentlich Materie aufgebaut. Und da merken wir, wir müssen Milliarden aufgeben, um zu verstehen, wie Gott das gemacht hat. Dass die Materie, dass es überhaupt etwas gibt. Das ist ein Wunder Gottes. Das zweite Wunder, das ist das uns wahrscheinlich, wenn wir zuerst daran denken, das ist das Leben. Auch das ist natürlich ein Riesenwunder. Und sollte der Mensch je einmal imstande sein, Leben zu machen, ich glaube nicht, aber ich habe keine Angst davor, denn selbst wenn er das schaffen würde, er würde nur nachbauen. Erfunden hat es Gott. Und die Ehre gehört Gott in diesem Ganzen. Die Schöpfung ist etwas ganz Wunderbares. Und der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Der Mensch unterscheidet sich von der übrigen Schöpfung in verschiedener Hinsicht. Gott wollte keine Marionette. Gott wollte ein Wesen, das sich ihm freiwillig unterordnet, nicht weil es muss und nicht anders kann. Und das ist die Schwierigkeit. Im Sündenfall hat sich der Mensch dafür entschieden, ich bestimme selbst über mein Leben. Und das ist die Kultur, in der wir heute leben. Ich denke, als die Schlange zu Adam und zu Eva sagte, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Da erlaube ich mir eine Betonung hineinzulegen, die sich vom Hebräischen her nicht begründen lässt. Ich erlaube mir da das Wörtchen ihr zu betonen. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr müsst euch doch nicht immer das von dem sagen lassen. Das könnt doch ihr entscheiden. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und das ist eigentlich der Sündenfall, dieser Entzug des Herrschaftsrechts Gottes in unserem Leben. Und ich denke, dem Teufel ist es gelungen, das Herz des Menschen zu stehlen. Und Gott möchte unser Herz zurückgewinnen, zurückholen. Mit all dem, was er in Jesus Christus gemacht hat, mit all dem, was wir heute an Güte von Gott erleben. Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt am ganzen Projekt. Wisst ihr, ich denke, Gott könnte auf einen Schlag den Tod aus der Welt schaffen. Er könnte Krankheiten aus der Welt schaffen. Er könnte Naturkatastrophen aus der Welt schaffen. Aber ich habe den Eindruck, wenn es ums menschliche Herz geht, da ist er wie auf unsere Mitarbeit angewiesen. Er möchte uns nicht zwingen. Er wartet darauf, dass wir aus freien Stücken sagen, jawohl, du bist der Herr. Du bist der Herr in meinem Leben. Du bist der Herr in jedem Bereich meines Lebens. Und deshalb habe ich den Eindruck, das ist der schwierigste Punkt. Alles andere kann Gott machen. Das andere, er könnte auch unsere Herzen zwingen. Es steht ja auch in der Bibel, dass Gott die Herzen lenkt wie Wasserbäche. Das wissen wir auch. Aber ich habe den Eindruck, wie wenn Gott einfach auf unsere Freiwilligkeit wartet, dass wir ihm freiwillig das Verfügungsrecht geben, das er einmal hatte. Wenn wir ganz kurz einen Lauf durch die Bibel machen, also Gott hat Himmel und Erde geschaffen. 1. Mose 1 und 2. Kapitel 3 wird erklärt, warum es eine neue Erde braucht. Sündenfall. Und Paulus erklärt im Römerbrief, dass der Sündenfall nicht nur den Menschen betroffen hat, sondern die ganze Schöpfung. Da heißt es, dass die ganze Schöpfung leidet und seufzt und wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, bis sich diese vollendete Erlösung zeigt. Kapitel 4 bis 11, das sind Kapitel, die kann man zeitlich schlecht einordnen. Mit Kapitel 12 kommt dann Abraham und da sind wir ziemlich historisch auf festem Boden, das war etwa 2000 vor Christus. Aber Kapitel 4 bis 11, das ist schwierig, das historisch mit Jahrzahlen oder so zu belegen. Aber diese Kapitel, die zeigen uns, was passiert, wenn eben der Mensch selber regiert und alles selber macht. Wir lesen dort von Abel, der sich Gott unterordnet hat, das hat ihn das Leben gekostet. Wir lesen von Henoch, der ein vorbildliches Leben führte und nicht sterben musste. Aber sonst ist die Bosheit, nimmt die Bosheit der Menschen so zu, dass Gott in 1. Mose 6 sagt, und jetzt ist genug. Und dann kommt die Sintflut. Dann kommt das große Gericht. Und nachher lesen wir, wie es eigentlich weitergeht. Und dann mit Kapitel 12 lesen wir, wie Gott jetzt konkreter wird. Er beruft einen Mann, Abraham. Wir wissen fast nichts über ihn, außer dass er aus Ur in Chaldea kam. Und das war eine Hochkultur. Da gab es Häuser mit Heizungen und Bäder. Und Gott ruft einen Abraham heraus aus dieser Hochkultur und fängt etwas Neues an mit einem Menschen. Und das muss man sich mal überlegen, oder? Abraham kam aus einer Hochkultur und hat den Rest seines Lebens in Zelten verbracht und hatte keinen Fußbreit Boden, das ihm gehörte. Aber dort hat Gott angefangen mit Abraham, hat ihn herausgerufen. Er hat ein Programm angegeben, er hat ihm gesagt, ich werde dir ein Land geben. Ich führe dich ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Er spricht davon, dass er aus Abraham ein großes Volk machen wird. Und er spricht davon, dass durch diesen Abraham und durch dieses Volk ein großer Segen auf die ganze Erde kommen wird, auf alle Völker. Ja, ich habe gerade studieren müssen, ob ich deine Folie habe. Entschuldigung, nein, habe ich nicht. Dann lesen wir, da sind 400 Jahre vergangen, das Volk Israel, also seine Nachkommen, Isaac, vor allem Jakob und seine Söhne, die waren in Ägypten. Die Geschichte mit Josef, wer die nicht kennt, kann ich empfehlen nachzulesen, so in den 30er Kapiteln des ersten Buches Mose. Und dann ruft Gott sein Volk aus Ägypten heraus. Es führt dieses Volk in ein Land. Es ist ein großes Volk geworden. Also da hat sich eigentlich die Verheißung von Abraham schon ein Stück weit erfüllt. Ein Land, ein Volk, Nachkommen, zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann lesen wir so von den Samuel-Büchern an, wie Gott dem Volk einen König gibt. Das Volk hat gemerkt, so wie wir bis jetzt regiert worden sind von diesen Richtern da, unter anderem Samuel als der letzte Richter, irgendwie funktioniert das nicht und die Söhne von Samuel, die folgen nicht Gott nach. Wir wollen einen König wie alle anderen Völker ihn haben. Und ich glaube, der Fehler war nicht, dass dieses Volk einen König wollte. Weil wir lesen schon im 5. Buch Mose davon, dass das Gott, dass eigentlich in Gottes Plan war. Der Fehler war, sie wollten einen König, wie ihn alle anderen Völker haben. Und die anderen Völker, die hatten Könige, die das Volk einen Haufen Geld gekostet haben. Die hatten Könige, die letztlich auf Kosten des Volkes gingen. Und einen solchen König wollte Gott nicht. Gott wollte einen König, der für sein Volk sorgt. So wie einer der französischen Könige, der als Regierungsziel, aus heutiger Sicht sehr bescheiden, ein bescheidenes Regierungsziel hatte, aber immerhin, da merkt man etwas, den Geist eines Königs. Er hat gesagt, mein Ziel ist, dass am Sonntag im Kochtopf jeder Familie ein Poulet liegt. Ein König, der für sein Volk sorgt. Das wollte Gott, eben nicht einen König, wie ihn alle anderen Völker haben, wo quasi das Volk für den König da ist. Der König soll für das Volk da sein. Und das war der Punkt. Und David war dann dieser König, der zweite König, der von Gott als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Es war etwa 1000 vor Christus. Und und dieser David, der war wie ein Typus, der war ja wie ein Modell für das, was Gott noch vorhat. Dieser David, das war ein Bild für die Königsherrschaft Jesu, der auf dieser Erde regieren wird und regieren will. Wenn wir nachher weitergehen zu den Propheten, also das war der nächste Schritt, also das Volk ist da, das Land ist da, ein König ist da und letztlich alles ein Modell für die Zukunft. Dann kommen die Propheten. Die Propheten hatten ja die Aufgabe, das Volk zur Buße zurückzurufen. Und wir lesen da viele Gerichtsbotschaften, die manchmal ein bisschen, man liest das nicht so gern, diese Gerichtsreden, die Propheten gehalten haben. Aber wir müssen einfach die Liebe Gottes dahinter sehen, der sein Volk zurückrufen wollte zu sich. Wir lesen, dass er einmal sagt, ich habe die Hoffnung, wenn ich den Leuten zeige, wohin ihr Weg sie führen wird, dass sie sich das noch einmal überlegen, ob sie auf diesem Weg weitergehen wollen oder ob sie nicht zu Gott umkehren wollen. Das ist das eine. Sie haben dann auch versprochen oder gesagt, wenn sie nicht umkehren, kommen sie in Gefangenschaft. Das ist passiert. 587 wurde Jerusalem zerstört, kam die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre lang. Aber sie haben auch schon die Verheißung gegeben, ihr werdet zurückkommen. Und das ist ja dann auch passiert. Unter dem Perserkönig Kyros durfte das Volk wieder zurückkehren ins Land. Aber dann haben sie noch drei weitere Sachen gesagt, die über das hinausgehen, was damals so im Blickfeld war. Sie haben nämlich davon gesprochen, dass ein neuer König kommen wird. Wir lesen das in Jeremia 23,5. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids, eben dieses Modell des Königs, einen Mann berufe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Es gab, als Jeremia das sagte, lebte er eigentlich in der letzten Zeit des letzten Königs. Der Name des letzten Königs, den kann man sich ein bisschen merken, fängt mit Z an, dem letzten Buchstaben des Alphabets, das war Zedekia. Das war der letzte König. Und Jeremia hat in dieser Zeit prophezeit, es kommt einmal ein König. Nicht so wie die Nachfolger Davids waren, wie ein Salomo, der eben ein König war, wie ihn alle anderen Völker haben, wo sein Hofstaat ganz viel Geld gekostet haben. Das war ein König, wie ihn alle anderen Völker hatte. David war nicht dieser König. Und Jeremia verheißt, es kommt einmal ein Mann, er wird als König verständig und gerecht regieren. Und Jesaja, er lebt etwa gut 100 Jahre vor Jeremia, hat gesagt, denn ein Kind ist uns geboren. Das tönt, wie wenn das zu Zeiten Jesajas schon da war, aber das ist prophetisch gemeint. Er sieht das in die Zukunft. Ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Wenn man das so liest, dann merkt man, da geht es nicht um einen menschlichen, rein menschlichen, irdischen König. Da geht es um jemand mehr. Da geht es letztlich um Jesus. Das sind ja Verse, die man gerade auch in der Adventszeit immer wieder hört. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Also die Propheten weiten den Blick und in eine ferne Zukunft, also für damalige Zeit ferne Zukunft, eben Jeremia hat um 600 herum gelebt, Jesus ist 600 Jahre später gekommen, 600 Jahre sind eine lange Zeit, wenn wir 600 Jahre zurückgehen, dann sind wir beinahe beim Rütlischur. Das ist eine lange Zeit. Und etwas weiteres hat dieser Jeremia noch prophezeit. Er spricht von einem neuen Bund. Gebt acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Da ist von einem neuen Bund die Rede, den Gott schließen will. Und Jesus hat am Abendmahl gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Dieser neue Bund hat dort mit Jesus Christus angefangen. Und das Spezielle ist, das Gesetz wird nicht auf Steintafeln sein, sondern in Herz und Gewissen. Hesekiel 36 spricht von einem neuen Herzen, das Gott den Menschen geben will. Das ist das Kennzeichen des neuen Bundes. Überlegen wir uns nur ganz kurz mal, stellt euch vor, heute um Mitternacht schenkt Gott den Menschen allen ein neues Herz. Herzen, die die Herrschaft Gottes akzeptieren. Herzen, die das nach Gottes Geboten leben wollen. Nicht müssen, sondern wollen. Stellt euch vor, Gott würde um Mitternacht die Herzen aller Menschen auf dieser Erde neu machen. Das wäre doch schon fast der Himmel auf Erden, oder? Es würde zwar noch Krankheiten geben, es würde noch Naturkatastrophen geben, also nehmen wir an, das wäre dann nicht weg damit. Aber wenn nur die Herzen neu wären, wenn ab Mitternacht keine Waffen mehr auf andere gerichtet werden, auf Wehrlose, wenn man aufhören würde, Menschen zu foltern, wenn man sich überlegen würde, wie können wir Menschen helfen, die hungern, Menschen helfen, die eine Impfung brauchen und alle diese Dinge, wenn schon nur das wäre, das wäre doch der Himmel auf Erden, oder jedenfalls fast. Und versteht ihr, darum sage ich, das ist der schwierigste Punkt im ganzen Projekt, neuer Himmel und neue Erde, die Herzen müssen neu werden. Wenn Gott äußerlich alles neu machen würde, Tod weg, Krankheit weg, Naturkatastrophen weg, und der Mensch wäre dasselbe, dann wären wir wirklich bei Feld 1 im Paradies, oder? Wer würde garantieren, dass nicht wieder alles schief läuft? Gott muss da anfangen bei den neuen Herzen. Und noch etwas weiteres sagen die Propheten, sie weiten den Blick über das Volk Israel hinaus. Da heißt es, er hat zu mir gesagt, zum Knecht Gottes, der letztlich Jesus Christus ist. Es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Also da merken wir, die Propheten öffnen den Blick. Bei Abraham sieht es so aus, wie wenn Gott nur Israel, nur das Volk Israel im Auge hätte zuerst. Aber er hat ja dort schon verheißen, durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und die Propheten öffnen diesen Blick und zeigen, Gott hat nicht nur Israel im Auge, auch. Und er hat es so viele Jahre bewahrt und am Leben erhalten, aber er hat die ganze Welt im Auge. Er hat auch die Heidenwelt im Auge. Das lesen wir hier in Jeremia 49, Vers 5. Und dann kommt Jesus Christus auf diese Welt. Und das ist ja interessant, wie es in Johannes 1, Vers 14 heißt. Und das, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes. Ich habe Offenbarung 21, Vers 3 gelesen, wo es heißt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Interessant ist, Johannes 1, Vers 14 heißt es eigentlich, das Wort wurde Fleisch, gemeint ist da Jesus, und zeltete, schlug seine Hütte unter uns auf. Mit Jesus ist der Chef selbst auf diese Erde gekommen. Er hat nicht irgendeinen Vertreter geschickt, sondern er ist selbst auf diese Erde gekommen. Und er ruft Menschen dazu auf, ihr Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Wir lesen in Matthäus 13, 16, Jesus sagt zu den Jüngern, ich versichere euch, viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Jesus hat gesehen, dass durch ihn ganz viele Prophezeiungen der Propheten in Erfüllung gingen. Ganz vieles, wo man sich gefragt hat, ja, wann kommt das und wie kommt das, da sagt Jesus, Leute, es ist da, damit, dass ich da bin, dass ich gekommen bin. Und zu den Pharisäern sagt er einmal, einige Pharisäer fragten Jesus, wann die Herrschaft Gottes anbrechen werde. Jesus antwortete, ihr dürft nicht nach Vorzeichen ausschauen und an allen möglichen Orten nach ihr suchen. Denn schon jetzt, mitten unter euch, richtet Gott seine Herrschaft auf. Also mit Jesus hat das begonnen, dass Gott seine Herrschaft in ganz anderer Weise über diese Welt übernommen hat. Er hat immer geherrscht und er wird immer herrschen. Das war schon vor Jesus so. Aber wir spüren, mit Jesus ist der Chef selbst auf diese Erde gekommen und hat die Grundlage geschaffen, dass ein neuer Bund entstehen kann, dass Gott den Menschen neue Herzen geben kann, dass er sein Gesetz in ihr Herz hineinschreiben kann. Die Herrschaft Gottes, das war auch das Thema der Apostel. Wer die Bibel nach dem ökumenischen Bibellesebundplan liest, ist im Moment gerade in der Apostelgeschichte. Und da ist mir aufgefallen, wie da Philippus nach Samaria geht und da heißt er hätte das Evangelium von der Herrschaft Gottes gepredigt. Also er hat gepredigt, Leute, kommt zurück unter die Herrschaft Gottes. Und das ist das, was wir heute noch tun dürfen und tun müssen. Jesus hat die Grundlage geschaffen, dass wir versöhnt werden können mit Gott. Ich meine, es ist klar, dadurch, dass wir Menschen von Natur aus nicht unter der Herrschaft Gottes leben, da versündigen wir uns Gott gegenüber. Da laden wir Schuld auf uns. Da Da kommt etwas zwischen Gott und uns hinein. Und das muss geklärt werden. Wenn wir miteinander irgendwo Streit haben, dann ist es keine gute Methode, einfach Gras darüber wachsen zu lassen und dann irgendwann geht es weiter. Nein, wir müssen das auf den Punkt bringen und uns miteinander versöhnen. Wir sollen einander vergeben und wir sollen uns versöhnen. Vergeben und versöhnen sind für mich zwei Dinge. Versöhnung bedeutet, auch ich akzeptiere meine Schuld. Gott könnte ja meine Sünde vergeben, ohne dass ich meine Schuld einsehe, aber das wäre nicht Versöhnung. Versöhnung ist da, wo beide Seiten ihre Fehler einsehen und dazu stehen und sich, ja, wenn auf beiden Seiten Fehler passiert ist, es kann ja auch sein, dass es auf einer passiert ist, aber dass man sich dann vergibt. Und Gott, Jesus ist gekommen, um diese Versöhnung zu bringen, dass diese Schuld zwischen uns und Gott weggenommen wird. Und er ist dafür gestorben, das lehrt uns die Bibel. Und er ist gekommen, um Menschen unter die Herrschaft Gottes zu rufen. Ihr könnt die Evangelien lesen, dann merkt ihr immer wieder, es geht nicht nur darum, um in den Himmel zu kommen. Es geht darum, dass wir uns unter die Herrschaft Gottes stellen und sagen, du bist der Herrscher, du bist der rechtmäßige Herrscher, du bist derjenige, der das Sagen hat in der Frage, was gut und böse ist. Menschen unter die Herrschaft Gottes zu rufen, unter einen König, der es gut meint mit uns. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das heißt es im Alten Testament von Jahwe, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Da würden wir vielleicht nicht so schnell an Jesus denken. Aber wenn Jesus gekommen ist und gesagt hat, Leute, ich bin der gute Hirte, da verstehen wir auch, dass die Leute das als Gotteslästerung empfunden haben. Also David spricht doch nicht von dir, David spricht vom Herrn, der Herr ist mein Hirte. Und du sagst, du willst der gute Hirte sein. Da spüren wir etwas vom Geheimnis der Dreieinigkeit. Da spüren wir etwas davon, wie ganz vieles im Alten Testament eigentlich Jesus nachher auf sich bezieht. Jesus ruft uns zurück unter diese Herrschaft und es ist eine gute Herrschaft. Er sagt, Leute, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und Reich Gottes übersetze ich lieber mit, trachtet zuerst nach der Herrschaft Gottes. Schaut zuerst, dass ihr Gott, den Herrn in eurem Leben sein lasst. Und dann wird euch alles andere zufallen. Dann wird er für euch sorgen. Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gott hat alles in seiner Hand. Wenn ich mein Leben in die Hand Gottes gebe, dann darf ich wissen, ich gebe es in die Hand eines Gottes, der es gut meint mit uns, mit mir. Der für sein Eigentum sich sorgt, der sich um sein Eigentum kümmert. Und auch das hat Jesus gesagt, er hat nicht nur das Volk Israel im Sinn, im Blick. Das war zu seiner Erdenzeit so, das lesen wir. Er hat den Jüngern gesagt, geht nicht zu den Samaritern und zu den Heiden und so geht zum Volk Israel. Aber er hat auch gerade gesagt in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe. Und ich denke, da sind die Heiden gemeint. Also Jesus hat sehr wohl gewusst, es geht nicht nur um Israel, sondern es geht um die ganze Völkerwelt. Und wenn Jesus wiederkommt, nein, ich muss noch zu einem Punkt kommen. Heute sind wir in der Situation, dass wir eigentlich die Aufgabe haben, als Gemeinde Jesu Menschen zurückzurufen unter diese Herrschaft Jesu. Es geht um Versöhnung mit Gott, aber es geht auch darum, dass wir unser Leben unter der Herrschaft Gottes leben. Im ersten Lied hat es geheißen, regiere du in mir. Darum geht es in unserem Glaubensleben. Regiere du in mir. Und das eine Lied hat eigentlich einen guten evangelistischen Touch drin, wo es geheißen hat, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Wenn jemand unter uns ist, der nicht weiß, dass Jesus sein Hirte ist, der nicht weiß, dass ihm die Sünden vergeben sind, der nicht ein Gotteskind an, für den war dieser Aufruf, bete den König an. Dazu sind wir aufgerufen, dazu sind wir aufgefordert. Und eines Tages kommen wir auf diesen Punkt, wo Offenbarung uns davon schreibt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, das Meer war nicht mehr da. Und vom Himmel her hörte ich eine starke Stimme rufen, das ist die Wohnstätte Gottes. Luther übersetzt, das ist die Hütte Gottes. Bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst als ihr Gott bei ihnen, wird als ihr Gott bei ihnen sein. Auch hier sehen wir, Gott hat die ganze Welt im Blick, seine Völker, sie werden seine Völker sein. Das ist das, auf das wir uns freuen dürfen. Und wenn es, die neue Erde da sein wird, ich bin überzeugt, die wird materiell sein, weil es heißt, das, was Gott zuerst geschaffen hat, das war sehr gut. Und die erste Schöpfung ist materiell. Sie ist erfüllt von Leben. Und ich denke, dass, wenn oft in der Bibel heißt, die Erde sei erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn, habe ich den Eindruck, das könnte bedeuten, die erfüllt ist von Leben und dieses Leben zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Und die erste Schöpfung, das ist das, was wir jetzt haben, die ist so wunderbar. Ich weiß, Gott könnte natürlich noch etwas Besseres machen, aber ich denke nicht, dass er das macht. Als Jesus auferstanden war, ist er in einem materiellen Körper den Menschen erschienen. Als die Jünger meinten, ist das ein Geist, den wir da sehen, hat er gesagt, Leute, habt ihr etwas zu essen? Und dann ist es nicht so, dass die Jünger gesehen haben, wie da der Fisch da durch die Speiseröhre Jesu hinuntergeht, dass er so quasi ein bisschen durchsichtig war. Er war ein Mensch in der gleichen Materie wie wir, mit Unterschied natürlich kein Schmerz und so. Das war der Auferstehungsleib und auf das dürfen wir uns freuen. Und wenn Adam und Eva im Paradies waren, dann denke ich nicht, dass die ganze Zeit gesungen haben. Ich lese jedenfalls nichts davon. Die hatten die Aufgabe bekommen, einmal Inventar zu machen, mal zu schauen, was ist eigentlich da. Bestandesaufnahme, das ist ja die erste Aufgabe, wenn man irgendwo anfängt, man muss sich ein bisschen Ordnung schaffen, oder? Und das war der Anfang, sie mussten ein bisschen Ordnung schaffen. Ich weiß nicht, ob sie ein Haus gebaut haben. Da lesen wir einfach nichts darüber. Ob sie unter freiem Himmel geschlafen haben. Ich habe einen Bruder, der meint, dass die Mücken wahrscheinlich erst nach dem Sündenfall geschaffen wurden. Und wenn das so wäre, dann hätten sie nicht einmal ein Moskitonetz gebraucht, oder, für draußen zu schlafen. Wissen wir nicht. Die Bibel spricht da sehr wenig darüber. Aber ich denke, dass es auf der neuen Erde Arbeit geben wird. Nicht die Arbeit, unter der wir heute leiden und wo wir vielleicht eben froh sind, wenn es mal Feierabend gibt, wenn wir pensioniert werden oder was auch immer. Auf der Arbeit liegt ein Fluch seit dem Sündenfall. Aber die Arbeit ist kein Fluch. Wir dürfen uns freuen auf Arbeit. Wir Männer, wir werden zu tun haben. Also da würde ich über die Bibel weit hinausgehen. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber obwohl ich hoffe, dass ich dann endlich Klavier lernen kann, wenn es dann noch gibt. Also mein Ziel ist auch nicht, den ganzen Tag Musik zu machen. Ich denke, da wird Gott uns Arbeit geben. Die neue Erde, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wird, so wie sehe ich das, materiell sein und es wird Arbeit geben. Und darum dürfen uns freuen auf diese neue Erde. Wir dürfen uns freuen, wenn Jesus kommt und alles neu macht, wie es in der Offenbarung heißt. Siehe, ich mache alles neu. Er fängt jetzt schon an, indem er die Herzen der Menschen verändert, weil das ist der Hauptpunkt. Ohne veränderte Herzen geht das einmal, würde das weitergehen, wie es schon mal war. Er schafft neue Herzen. Auf einer neuen Erde dürfen wir leben und Himmel und Erde werden wieder zusammen sein, weil Gott selbst unter uns sein wird. Und wir dürfen uns freuen auf diese Aufgaben, die der Herr uns dann hat, ohne Angst zu haben, dass wir überfordert werden oder wie und es mühsam wird. Nein, Leid und Schmerz und alles wird weg sein. Das ist so der große Bogen, den ich versucht habe, euch zu zeigen heute Morgen. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und am Schluss der Bibel lesen wir, Gott schafft eine neue Erde. Das heißt auch von einem neuen Himmel. Aber wenn ich die Bibel recht verstehe, wird dieser Himmel auf dieser Erde sein, weil Gott auf dieser Erde sein wird. Und dazwischen wird uns erklärt, wie Gott das macht. Und der Hauptpunkt ist ein neues Herz. Versöhnung durch Jesus Christus, ein neuer Bund, neue Herzen. Und mit uns, mit den Kindern Gottes, fängt Gott die Erneuerung der Erde an. Und vollendet wird sie sein, wenn er wiederkommt und diese neue Erde schaffen wird.